Pausengespräch. 20 Minuten aus der Semperoper Dresden.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu unserem heutigen Pausengespräch. Mein Name ist Juliane Schunk, ich bin Dramaturgin an der Semperoper und ich sitze heute hier mit einem Kollegen, nämlich mit dem Dramaturgen Gregor Acuña-Pohl. Herzlich willkommen.
Danke. Danke, ich bin hier sehr glücklich, hier vor dir sitzen.
Und Gregor Acuña-Pohl ist nicht zufällig in Dresden, sondern er ist der Dramaturg, mit dem der schwedische Choreograf Johan Inger sein Ballett Peer Gynt erarbeitet hat, was in diesen Tagen die deutsche Erstaufführung hier bei uns an der Semperoper erlebt. Und wir werden uns jetzt ein bisschen in den nächsten Minuten eben in unserer Pause darüber unterhalten, wie man eigentlich als Dramaturg im Tanz arbeitet.
Wo ist das Café? Was ist eine Pause ohne Kaffee?
Stimmt, du hast völlig recht. Eigentlich gehört zum Dramaturgendasein auch unbedingt die Tasse Kaffee. Da hast du nicht ganz
Aber
unrecht.
Wir können den Tonmeister fragen, da kann dann so Kaffeegeräusche dahinter tun.
Zunächst aber erstmal zurück zu dir. Denn tatsächlich die Zusammenarbeit zwischen einem Dramaturgen und einem Choreografen, davon kriegt man ja eigentlich relativ wenig mit, wie sozusagen die Vorarbeit läuft. Aber ich glaube, das hat bei dir auch sehr viel mit deiner Biografie zu tun. Du bist gebürtig aus Hamburg. Du hast aber eine chilenische Mutter und einen argentinischen Vater. Mhm. Und du bist irgendwann im zarten Alter von 13 Jahren, glaube ich, nach Spanien gezogen. Hast auch die spanische Staatsbürgerschaft und dann bist du eigentlich studierter Schauspieler, du bist Dramaturg, du bist Pantomime. Erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du denn zum Theater oder einfach zu diesen Bühnenkünsten gekommen?
Ich bin, ja, wie du gesagt hast, du weißt ja mein Lebenslauf wirklich gut.
Aber das Publikum nicht.
Ja, ja, das erstaunt mich, weil sie liest nicht ab, sondern das hat sie im Kopf. Ja, ich bin in Hamburg aufgewachsen und dadurch, dass ich da Familie hatte, weil meine Mutter tatsächlich aus Chile kam, aber dieser Pol ist einer deutscher Abstammung, Ostpreußen. Und da hatte ich Familie und mein Onkel und meine Tante, die waren absolut, die hatten Abonnement bei Neumeier im Ballett und die haben mich dahin gebracht und ich bin von klein auf an sehr in die Ballettwelt gekommen und selber nie Tänzer geworden. Und dann, ja, eben auch Schauspiel und das entdeckt und ich muss sagen, dass der Film Fame in den Ende 70er, das war, und das wollte ich studieren und da wollte ich auch in eine solche Schule wollte ich gehen. Dann sind wir nach Spanien ausgewandert mit meinen Eltern und ich wurde dann Schauspieler und auf der Schauspielschule hatten wir auch Tanz und es immer, ich weiß nicht, der Tanz hat mich immer gerufen und ich fand es immer interessanter, ein Tanzstück mir anzugucken als ein Theaterstück, ne? Aber selber als Tänzer, es ist ein hartes Leben als Tänzer, da musst du viel körperlich arbeiten, es tut weh und das war ein bisschen zu viel. Ich bin nicht so, das ist ein bisschen so masochistisch, ja, da musst du durch und ich,
mir tut alles weh.
Ja, genau, und dann habe ich gesagt, nee, Schauspieler ist besser, dann bin ich bei der Schauspieler.
Aber wenn du sagst, dass du lieber in Tanzstücke gegangen bist, weil Tanz dir mehr erzählt?
Ja, ich weiß auch nicht, ich fand das irgendwie, also die Balance zwischen was gesagt wird und was nicht gesagt wird, was mit der Körpersprache und so. Ich bin dann viel mehr in die Körpersprache gegangen. Ich war sehr jung, als ich in der Schauspielschule kam, mit 17 Jahren schon. Und da, die Lebenserfahrung ist nicht groß. Und dann diese großen Rollen von Schauspiel und so, das war alles für mich zu viel irgendwie. Und dann habe ich mich spezialisiert in Akrobatik, Pantomime, Commedia dell'arte und alles mit Slapstick und Physical Comedy. Und das war so meine Stärke und dadurch habe ich mich dann auch alle meine Schauspielerjahre ein bisschen durchgemacht. Die Regisseure haben mich dann, oder die Casting bin ich durchgekommen und habe mich angenommen, weil ich eben diese körperliche Kapazität hatte. Ja?
Diese Möglichkeiten einfach, ne? Sozusagen, ja. Dich auszudrücken. Das heißt also eigentlich dieses im besten Sinne des Wortes, das Reduzierte, nämlich nicht mit Worten, sondern zum Beispiel auch mit Mimik und Gestik zu arbeiten, ist schon immer eine Spezialität von dir gewesen, ja, offensichtlich.
Körpersprache, ne? Interessiert mich wahnsinnig viel und da habe ich mich auch sehr viel beschäftigt, auch wie sagt man auf Deutsch, Lenguaje no verbal.
Ja, nonverbale Kommunikation bzw. nonverbale Sprache.
Genau, das fand ich immer sehr, sehr, sehr interessant. Mhm. Und Und dann muss ich auch sagen, sehr wichtig, ich bin mit einer Tänzerin und Choreografin verheiratet und da habe ich ihr angefangen zu helfen, für ihre Kreationen die Dramaturgie zu machen, bis ich dann zufälligerweise vor 11 Jahren in Sevilla, wo wir jetzt leben, Johann kennengelernt haben und wir sind dann erstmal Freunde gewesen und dann hat er angefangen, mir, während er eine Kreation irgendwo gemacht hat, so die Probevideos zu zeigen und dann habe ich ihm ein Feedback gegeben und er fand das dann immer toll und dann, bis er dann irgendwann mal gesagt hat, weißt du was, lass uns doch mal was zusammen machen.
Ein Stück zusammen auf die Bühne bringen.
Und genau. Das allererste Stück haben wir für Sevilla, für die Oper in Sevilla gemacht mit einem kleinen Ballett, das war Stabat Mater von Vivaldi. Es war mehr so ein Workshop oder ein Laboratorium. Und dann haben wir die wirklich erste Produktion, die wir zusammen gemacht haben, heißt Brisa für NDT 2 in Den Haag, Holland gemacht.
Fürs Netherlands Dance Theater, ne? Das NDT einfach zur Erklärung nochmal mit dazu. Aber ist das dann so, also Johann Inger hat natürlich sich die Tanzbewegungen überlegt. Kannst du beschreiben, also gerade jetzt vielleicht an solchen übergreifenden, noch so kleinen Projekten, weil ihr habt ja dann später noch richtige Handlungsballette auf die Bühne gebracht. Eins davon kann man ja jetzt bei uns am Haus auch sehen. Worin sozusagen deine Aufgabe da genau bestand?
Ich sag immer, dass eine Kreation zu machen, ist eine große Möglichkeit, etwas zu zeigen, aus sich selber zu bringen. Irgendwie, es muss wichtig sein. Es muss eine Opportunity.
Eine Möglichkeit.
Ja, eine Möglichkeit sein. Aber es ist gleichzeitig auch eine Responsibility.
Eine Verantwortung
hat man, genau, ja. Also es ist was Wichtiges. Das Leben ist nicht gleich, das zu machen oder nicht zu machen. Ich muss es machen. Und dann sage ich immer, erzähl was von dir. Also wir müssen was von uns erzählen, was uns bewegt und was für uns wichtig ist. Und dann frage ich immer, was ist an dieser Geschichte oder an dieser Idee wichtig für uns, also oder für ihn besonders, ne? Und dann kommen wir eben, ja. Wenn es zum Beispiel Brisa das erste war, ist diese, eine alte Generation stirbt und eine neue Generation kommt. Und diese Hoffnung, dass die neue Generation die Sachen besser macht als die alte, das war so ein bisschen das. Und die eben die, wie war nochmal, Responsibility?
Verantwortung.
Die Verantwortung, diesen Übergang zu machen und die Hoffnung an diese junge Generation. Ne? Mhm. Und bei Carmen haben wir gesagt, was können wir denn da, was ist da wichtig für uns? Und bei Carmen war eben, dass eben ein Mann eine Frau tötet und dass das nicht nur den, sondern haben wir gedacht, wenn ein Kind, wenn Kinder die Gewalt von den Eltern sehen oder von den Nachbarn miterlebt, dann wird das übertragen. Mhm. Und diese, also dass das übertragen wird, das ist was sehr Hartes und das wollten wir bei Carmen auch zeigen. Deswegen haben wir da dieses kleine Kind reingebracht.
Genau, ich gehe noch mal einen Schritt zurück sozusagen, weil natürlich dann gerade Carmen 2015 für die
Compañía Nacional de Danza.
Genau, kreiert. Das war ein Auftragswerk sozusagen. Das war das erste richtig große Handlungsballett, vor allem natürlich gerade für die Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch bekannt, zu einem Stoff, der einfach in der Theaterwelt sehr, sehr bekannt ist, sowohl als Schauspiel, auch tatsächlich auch schon im Tanz, aber natürlich halt auch spätestens durch die Oper von Georges Bizet einfach ein sehr, sehr bekanntes Thema ist und ihr sozusagen damit auf die große Bühne getreten seid und ins Geschichten erzählen im wahrsten Sinne des Wortes hineingekommen seid. Das ist ja ein Vorgang zwischen Dramaturg und Choreograf oder auch zwischen Dramaturg und Regisseur, so kann ich das jetzt zumindest ausdrücken, der sehr heikel, auch sehr intim ist sozusagen. Schreibt man eine Geschichte davor, wird das dann in Tanz oder eben in die Regie umgesetzt? Wie viele persönliche Erfahrungen bringt man mit hinein? Und offensichtlich ist es bei euch auch in der Zusammenarbeit einfach ganz stark, dass ihr wirklich die großen Themen der Menschheit bearbeitet, also die auch wirklich emotional, wie geht man von einer Generation zu einer anderen, welche Verantwortung, das finde ich einen ganz wichtigen Begriff, trägt man eigentlich dabei, spielt da auch schon einfach eine Rolle, dass ihr das Publikum mitdenkt? Also denkst du auch als Dramaturg oder auch eben zum Beispiel Johann Inger als Choreograf auch schon immer aus der Richtung des Publikums, wenn ihr so ein Stück macht?
Ja, 100%. Also ich finde das Publikum, wir machen Theater fürs Publikum. Wir machen es nicht für uns oder Theater oder Tanz. Es wird für ein Publikum gemacht. Und es wird für ein Publikum gemacht, wir denken immer die beiden Richtungen. Ein Publikum, ein professionelles Publikum, was die Geschichte kennt, was genau weiß, was sie sehen wird und sind sehr exigente, also
existenziell?
Ich möchte, dass da Qualität hintersteckt.
Ja.
Ich möchte, dass da...
Der Anspruch sozusagen.
Genau, sehr anspruchsvoll. Genau, ja. Ein sehr anspruchsvolles Publikum,
ja.
Aber auch zu einem neues Publikum, was vielleicht noch nie im Theater mhm. war und was überhaupt nicht weiß, worum die Geschichte mhm. geht und mhm. so. Also, dass das wirklich diese beiden,
diese Spannbreite.
Spannbreite.
Ja. Dann auch hat.
Das ist sehr wichtig für uns.
Und da ist natürlich Carmen als bekannter Stoff, war ein guter Stoff, um sich daran abzuarbeiten. Und dann habt ihr, wie du gerade gesagt hast, eine neue Figur mit eingeführt, die sozusagen wie eine Art Zuschauer auf der Bühne fungiert, oder?
Ja, Johann sagt immer, es muss Sinn machen, dass wir das nochmal machen. Wieso nochmal eine neue Carmen? Es gibt so viele tolle Carmen. Einfach nochmal eine neue Carmen zu machen, hat keinen Sinn. Mhm. Er besteht immer darauf, einen neuen Winkel, einen neuen
Blickwinkel,
ne?
Perspektive zu entwickeln.
Und was Neues dazu machen.
Ja.
Und deswegen diese neue Perspektive von diesem Jungen und aus dieser Mann-Frau-Gewalt eine Gewalt, eine Familiengewalt und dann auch neue Generationen Gewalt machen. Das war sehr wichtig.
Eine ganze Welt zu erschaffen ne, die davon bestimmt ist und eigentlich am Ende zu zeigen, dass man der nicht entfliehen kann, oder?
Ja, also für die, da ist eine Puppe, die sehr wichtig ist und dieses Kind in diese Puppe, als das Kind sieht, wie die Carmen von dem Don José ermordet wird, kommt da so eine Frustration hin, das macht dann auch die Puppe selber kaputt, also seine Lieblingspuppe.
Das Kind zerreißt diese Puppe.
Diese Puppe kaputt und dann soll das Publikum sagen, oh Gott, das Kind hat die Unschuld verloren ein bisschen und wird selber zu einem Täter. Mhm. Und das war der Ansatz von dieser Version.
Ja.
Und dann mit Peer Gynt war das Gleiche. Warum nochmal Peer Gynt erzählen? Was ist Peer Gynt? Und da war die Idee eben, es ist ein Leben, die Geschichte von einem Leben. Und wie sollen wir eine Geschichte von einem Leben erzählen? Peer Gynt, wer war Peer Gynt und so? Und dann haben wir gesagt, wieso erzählen wir nicht dein Leben? Durch die Station, verschiedenen Stationen.
Die Biografie von Johann Inger meinst
ja,
du,
genau.
ne?
Ja, genau. Und dann parallel. Und das war dann der Anhieb wieder, dass sein Leben kann nur er erzählen und das ist nur sein Leben. Mhm. Deswegen ist es was ganz anderes. Mhm. Und dadurch, dass es für Basel gemacht wurde und er hat eine sehr schöne und nicht nur zu der Kompanie, sondern auch zum Direktor Richard Warlock, dann war das wie ein Geschenk. Das war irgendwie, als es gemacht wurde, hatten wir nie gedacht, dass es irgendwann nochmal woanders aufgeführt wird. Das war wirklich wie ein Geschenk für Basel und für die Company, ne?
Auch ein sehr persönliches Geschenk.
Ja,
tatsächlich.
Mit sehr viel intimen Sachen und so.
Genau.
Und das hat uns sehr gefreut, dass Aaron sich dafür interessiert hat und gesagt, ich möchte dieses auch, weil das auch ein sehr vielfältiges von dadurch, dass es durch die Tanz verschiedene Tanzstile durch die Johann selber gegangen ist, vom klassischen zu Mats Ecks Stil, seinen eigenen Stil zu finden, auch Gide Kilians Stil und so, war es dann auch ein sehr interessanter Reise durch die Welt und das fand Aaron sehr interessant für seine Company und für die Tänzer.
Da muss man vielleicht noch mal ein bisschen ausholen damit, weil Johann Inger ist ja wirklich ein Choreograf, der auch in Dresden ja schon sehr bekannt ist. Tatsächlich aber vor allem erstmal für seine abstrakten Stücke. Also zum Beispiel Walking Mad oder Empty House sind wirklich Produktionen, die hier in den letzten 10 Jahren auch zu sehen gewesen sind. Und Aaron Watkin, der Ballettdirektor, hat das einfach auch immer sehr, sehr forciert, dass wir diese Bewegungssprache von Johann Inger hier dem Publikum auch präsentieren. Und ich meine, so wie du es jetzt gerade erzählst, hat man ja den Eindruck, dass Johann Inger sich eigentlich schon immer mit dem Geschichtenerzählen hat.
Ich finde das witzig, dass du abstrakt sagst.
Ja.
Für mich sind die überhaupt nicht abstrakt, weil er weiß genau, was dahinter steckt. Vielleicht kommt das an Publikum und das Publikum kann seine eigene, es ist nicht so klar. Mhm. Aber abstrakt sind die für mich nicht, weil ich die Geschichte dahinter weiß. Ne?
Und das ist nämlich auch das Interessante daran, weil natürlich auch in dem, was ich jetzt abstrakt benennen würde, steckt natürlich eine Geschichte drin sozusagen. Und Ja, wenn man vielleicht über die Definition von Handlungsballett jetzt nachdenkt, dann ist es sozusagen eigentlich eher die Tatsache, dass der Stoff, mit dem man sich beschäftigt oder an dem man sich abarbeitet, schon vorgegeben ist. Dass man nicht wie in anderen Balletten vielleicht aus einer Situation heraus eine Geschichte kreiert, die man dann auf die Bühne bringt oder aus einer Stimmung, einer Atmosphäre eine ganze Geschichte macht, sondern einfach mit einem vorgegebenen Stoff, möglicherweise der Weltliteratur, genauso wie es jetzt bei Carmen und auch bei Günd der Fall gewesen ist, sich damit beschäftigt. Das ist sozusagen etwas, was das Dresdner Publikum so von Johann Inger noch nicht gesehen hat. Die Carmen ist hier das erste Mal 2019 gelaufen und eben findet immer mal wieder statt in unserem Spielplan. Darüber freuen wir uns auch und es wird auch wiederkommen. Genau so ist es. Und jetzt am folgenden Wochenende hat jetzt nun Peer Gynt feiert seine deutsche Erstaufführung und das ist noch mal mehr als Carmen sozusagen. Also es gibt noch viel mehr Theaterkünste in diesem Stück, oder?
Ja, es ist eine komplexe, Johann meinte jetzt, oh Gott, haben wir ein Monster kreiert, weil das riesengroß ist. Da, nicht nur das riesengroße Orchester, was wahnsinnig toll klingt hier, sondern wir haben ein großes Chor, ein riesengroßer Chor. Wir haben eine Sopransängerin, die Hauptfigur von Solveig spielt. Mhm. Wir haben einen kleinen Jungen, der Flöte spielt. Also auf einmal ist es schon so wie ein Musical oder ein Opernballett, weil da viele Sachen da drin stecken.
Das ist ein richtiges Gesamtkunstwerk, würde ich jetzt fast sagen. Zumal ja unsere Tänzer also auch tanzen, sie müssen aber auch spielen, also richtig schauspielerisch aktiv werden, sie müssen sogar sprechen.
Ja, ja, es gibt eine Sprechszene, also richtig eine theatrische Sprechszene zwischen Peer Gynt und Beugen, das so ein Waldgeist ist, aber auch vielleicht ein bisschen der Teufel ist und vielleicht doch Peer Gynt er selbst ist, der weise Peer Gynt, der alles weiß, was passieren wird und was gut und schlecht ist, was aber der richtige Peer Gynt noch alles entdecken muss, ne? Und der ihn dann immer begleitet von Anfang bis zum Ende des Stückes. Da haben wir den Tänzer hier sehr viel angemutet und
zugemutet
und
aber angemutet ist auch gut.
Zugemutet und das ist ganz toll, wie sie da reagieren und wie sie auch so offen sind und so viel Spaß daran haben, auch mal andere Sachen. Und ich bin 100% sicher, dass die Zuschauer hier in Dresden ihre Tänzer noch nie so schauspielerisch engagiert und klare, witzige und auch dramatische Rollen spielen gesehen haben. Noch nie, bestimmt.
Das klingt unglaublich spannend. Mhm. Sehr, sehr spannend und da kann man sich, glaube ich, drauf freuen. Ich höre jetzt gerade unsere Pausenklingel, die uns tatsächlich jetzt anzeigt, dass unser kleines Pausengespräch leider schon fast wieder zu Ende ist. Aber tatsächlich, also gerade wenn ich nochmal versuche, kurz zusammenzufassen, ein Mensch, ein Künstler wie du, der schon mit so vielen Künsten groß geworden ist und sich jetzt mit einem solchen Stück wie Peer Gynt beschäftigt, von Henrik Ibsen aus dem 19. Jahrhundert, das ja eben wahnsinnig viel schon beinhaltet und ja eben zusätzlich dazu, dass es eigentlich als dramatisches Gedicht geschrieben wurde, dann in ein Bühnenstück umgewandelt und Edvard Grieg auch noch eine Musik dazu komponiert hat, sozusagen ist ja ein wahnsinnig vielseitiges, vielfältiges Werk. Aber gibt es eine Szene in diesem Peer Gynt, die deine absolute Favoritenszene ist, deine Lieblingsszene?
Ja, also da ist eine Szene, die mir sehr, sehr am Herzen steht, weil das ist Aases Tod. Das ist eine wunderschöne Komposition von Grieg, eine wunderschöne. Peer Gynt kommt zurück, seine ganz schwere Mutter zu begleiten in den Tod ein bisschen und er denkt mehr an sich und erzählt über sein Leben und alles, was er gemacht hat und so, während sie dann langsam stirbt, ne? Und meine Mutter ich war 22, sie war 48 gestorben und sie ist in einem Bett gestorben, wo ich daneben war und dann, ich sehe mich da sehr, in diesem Moment sehr, sehr reflektiert, sehr gespiegelt. Und dann war auch noch der Zufall, dass als meine Mutter dann begraben wurde, dann in der Kirche haben sie Aases Tod gespielt. Und das war, und da kann ich nicht von weg. Und das ist die Szene. Und ganz am Ende auch, also das ist das Ende vom ersten Akt. Und ganz am Ende, das Ende, das Stück, wie Peer Gynt dann in dem Arm von Solveig liegt, einschläft oder vielleicht auch stirbt. Und nachher wir dann die Mutter mit dem kleinen Kind sehen und diese Musik, da wird man einfach
sehr emotional.
Sehr emotional, ne? Sehr emotional. Und also das sind so meine beiden Lieblingsmomente.
Da merkt man auch wieder, dass die Kunst einfach sich immer aus dem Leben speist, ne? Immer aus den persönlichen Erfahrungen. Danke, Gregor. Wunderbar, dass du heute da warst, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Und für Sie, liebes Publikum, gibt es jetzt jede Menge Peer Gynt-Vorstellungen in dieser Spielzeit 21/22, aber auch in der nächsten Spielzeit kann man dieses kleine Gesamtkunstwerk in der Choreografie von Johann Inger bei uns auf der Semperoper Bühne sehen.